Also die Frage war, wir haben gesehen, gut, wir haben dieses Herz, was verstockt ist und halsstarrig, und dann haben wir auf einmal dieses Herz, was verändert ist. Und die Frage war jetzt, lieber Jesaja, wie verändert jetzt Gott das Herz? Wie macht er das? Dass es Gott macht, ist klar, aber wie? Und er gibt die Antwort, durch die Erkenntnis Gottes, dass Gott, der Mensch wird Gott erkennen. Und wie wird das jetzt geschehen? Wie wird Gottes Erkenntnisumkehr konkret bewirkt? Antwort: durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes und durch den Messias. Das sind die drei Aspekte, auf die Jesaja hinweist. Wir gehen da jetzt mal nacheinander durch. Veränderung des Herzens durch das Wort Gottes. Ja, Gottes Wort bewirkt Umkehr. Das Kapitel, in dem Jesaja besonders darauf hinweist, schlagt es bitte auf, das ist Kapitel 55. Und ihr kennt das ja, dieses Kapitel sicherlich. Es ist ganz berühmt, wo es um die Wirkung des Wortes geht. Ja? Lasst uns mal die Verse 10 bis 13 lesen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet hat und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Ja, Regen wirkt einfach. Genauso soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und wird durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes und die Hände werden in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Merkt ihr am Ende? Es geht erstmal, das Herz wird verändert, dann kommt Segen, das bedeutet Segen für euch. Segen wird immer in Bildern ausgedrückt, der Fruchtbarkeit. Ja, es wird wachsen, es wird grün, ihr werdet reich ernten haben, viele Kinder haben. Und dann am Ende, und das wird alles Gott zum Ruhm gereicht. Ja, es geht um Gott. Andere Stelle bei Jesaja, das ist schon das nächste, das ist dann Gottes Geist. Ja? Gottes Geist bewirkt Umkehr, darauf legt Jesaja den nächsten Schwerpunkt. Er geht auf das Wirken des Geistes vor allen Dingen in Kapitel 32 ein. In diesem Kapitel wird das zukünftige Heil verheißen, das mit der Erkenntnis Gottes in einem einsichtigen Herzen einhergeht. Ja? Kapitel 32, Abvers 15. So lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens leben, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Also die Erkenntnis, die das Volk bekommen wird, wird dazu führen, dass es Recht und Gerechtigkeit und Frieden kommen wird. Es wird eine feste Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk geben. Der Geist wird bewirken, dass sich Menschen dem Herrn ganz hingeben und ihm treu sein. Noch eine andere Stelle, Kapitel 44, 1 bis 5. So höre nun, mein Knecht Jakob und du Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib angebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das durstige Land gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie die Weiden und an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben.
Ja, Kämpfer Gottes, Streiter Gottes.
Also es ist der Geist Gottes, der das widerspenstige und stolze Herz des Menschen verändern wird und zur Treue zu Gott führen wird. Wir werden dann sagen, ich gehöre zu Gott. Jetzt noch eine weitere interessante Stelle, Jesaja Kapitel 59. Da steht in Vers 21 folgendes: Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen. Also es geht um den Bund, es geht um den neuen Bund, spricht der Herr. Und jetzt werden diese beiden, die wir schon bisher hatten, damit verbunden, mit diesen Bundeserneuerungen. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen und aus dem Mund deiner Kinder noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Also im neuen Bund wird das so sein, dass du meinen Geist und meine Worte in dir hast. Und an dieser Stelle passiert jetzt noch etwas Entscheidendes. Diese zukünftige Bundeserneuerung durch Geist und durch Wort wird mit was verbunden? Der Vers davor mit dem Messias. Alles in einer Stelle, ja? Was steht im Vers davor? Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und dann wird das geschehen, ja? Dieser Erlöser kommt und dann wird das geschehen. Also, der Messias ist die entscheidende Erweiterung der Verheißung des zukünftigen Errettung und der Veränderung des Herzens. Ja? Jeder Prophet nimmt das, was Mose geschrieben hat, auf, diese Verheißung, und er entwickelt sie weiter. Und die entscheidende Weiterentwicklung bei Jesaja ist der Messias. Die Veränderung des Herzens durch den Messias. Und Jesaja redet im ersten Teil seines Buches mehr von dem kommenden König und im zweiten Teil von dem kommenden Gottesknecht. Und man rätselt dann immer so ein bisschen, sind das jetzt zwei verschiedene? Aber wir merken, nein, das ist eine und dieselbe Person, wenn man das mal genauer untersucht. Gott verhieß dem König David, dass er ihm ein Haus bauen wolle. Seine Nachfahren sollten ewig auf dem Thron sitzen, auch wenn sie in Sünde fallen würden. Also dem Haus Davids würde es nicht so gehen wie dem Haus Sauls. Und wir sehen es, tatsächlich wandten sich die Nachkommen Davids von Gott ab. Darum verhieß der Prophet Jesaja dem König Ahas, das war ein Nachkomme Davids, und seinem Haus und dem ganzen Volk Juda das Gericht. Ja, Kapitel 7 ist das. Lesen wir das mal hier. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also Israel wurde angegriffen von den Assyrern und Jesaja ging zu Ahas und sagte, keine Panik, keine Angst, Gott wird dich retten und du darfst dir sogar ein Zeichen fordern, dass du nochmal eine Bestätigung dafür bekommst. Und jetzt Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Ahas gibt sich extrem fromm, aber er gibt sich nur so, ja, sehr demütig. Ich brauche kein Zeichen. Der Hintergrund davon ist, Ahas wollte gar nicht mit Gott zusammenarbeiten, er wollte gar nicht Gottes Hilfe. Ahas wollte sich mit Ägypten zusammentun, er hatte schon einen ganz anderen Plan. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Ja, das war immer der Weg von Israel, von Juda. Jedes Mal, wenn es brenzlig wurde, haben sie sich mit wem zusammengetan? Mit Ägypten. Oder halt mit Babel schon. Also die sind immer zu irgendwelchen menschlichen, zu Weltmächten gegangen, anstatt zu Gott. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Könige dir graut. Und der Herr wird über dich und über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Also, diese feindlichen Mächte werden verschwinden, aber du selbst wirst auch gerichtet. Ja? Dein Land wird auch gerichtet werden. Aber merke das, mittendrin in dieser Gerichtsankündigung kommt was? Die Verheißung des Messias. Also ja, das Haus David wird gerichtet werden, aber dennoch bleibt da noch eine Gnadenverheißung. Es wird also nochmal ein Nachkomme Davids kommen, ein idealer König, und der wird ewig herrschen. Und das wird dann an dieser nächsten Verheißung deutlich, ja, Jesaja Kapitel 9, ihr kennt auch diese Verheißung, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird dies tun. Und ihr wisst, Jesaja nennt ihn dann den Sprössling, den Schoss. Ja? Also der Baum des Königshauses wird abgehauen, das Gericht wird kommen, aber aus diesem Stumpf wird ein neuer Sprössling hervorwachsen. Das ist dann dieser göttliche König. So, und dieser göttliche König, mit diesem göttlichen König ist ein nie aufhörender Segen verbunden für das Volk Gottes. Und dieser König wird Recht und Gerechtigkeit bringen. Und wie das dann genau geschehen soll, schildert Jesaja in den Abschnitten über den Gottesknecht. Das ist dann im zweiten Teil, spricht er dann eben von diesem Gottesknecht. Und dieser Gottesknecht, ich habe schon gesagt, ist mit dem König gleichzusetzen. Beide werden mit einem neu gewachsenen Spross verglichen. Ja, also Jesaja 11, Vers 1, da ist es, ein neuer Spross wird kommen. Und dann Jesaja 53, Vers 2, ist es auch dieser Sprössling. Ihr kennt ja die Stelle, er wuchs auf uns auf dürrem Erdreich wie ein Sprössling. Ne? Also der Gottesknecht wird genauso verglichen. Beide werden dann im Auftrag Gottes das Volk retten. Auf beiden ruht der Geist Gottes. Das sind nicht Bibelstellen, ich schicke euch das dann zu, ihr könnt es dann dort nachlesen. Die zukünftige Rettung und Gotteserkenntnis und Umkehr, die mit der Veränderung des Herzens einhergeht und die Gott wirkt, wird eindeutig mit dem Kommen und Wirken des Knechtes Gottes verbunden. Lasst uns das jetzt mal hier lesen, Jesaja 42, 1-7. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Achtung, Geist, ja. Er wird das Recht unter die Heiden bringen, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen, das knickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, in Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So, also die Inseln, die Heidenvölker, ja, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr dem Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus Gefängnis führen, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Jesus selbst liest dann diese Stelle in Nazareth und hält dazu eine Predigt und sagt, jetzt ist es soweit. Ja? Und das ist jetzt hier, ne, achtet auf diesen Vers 6, der Messias und der Bund. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Der Knecht, dieser Gottesknecht, der dasselbe ist wie der König, wird selbst von Gott zum Bund für das Volk gesetzt. Das heißt Folgendes. Dass er der Mittler des Bundes wird. Er wird den neuen Bund aufrichten und so werden die Menschen durch ihn in eine Bundesbeziehung zu Gott treten können. An anderer Stelle wird das nochmal wiederholt. Kapitel 49, Vers 8. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade. Ich habe dir am Tag des Heils geholfen und ich habe dich bereitet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zerteilst. Ich habe hier eine Zusammenstellung, ja, der Knecht Gottes, was wird alles über ihn gesagt? Er ist von Gott erwählt, Kapitel 42, Vers 1, 49, Vers 7. Er ist ohne Sünde, 53, Vers 9. Er wird für die Sünden des Volkes stellvertretend leiden und sterben. Ja, das berühmte Kapitel 52, ab 13 bis 53, Vers 12, das Kapitel über das Leiden des Gottesknechtes. Er hat den Geist Gottes, 61, 1, und er gibt den Geist Gottes zur Rettung. 50 Vers 4, 59, 20 bis 21, 61 Vers 1. Der Knecht Gottes ist demzufolge der Vermittler des Wortes und des Geistes Gottes. Wir haben erst gesehen, wie wird das Herz verändert werden, wie wird das Volk Erkenntnis bekommen? Durch den Geist und durch das Wort. Und der Knecht Gottes, der Messias, ist der, der das Geist und das Wort, den Geist und das Wort gibt. Und das wird dann das menschliche Herz zu Gott wenden, das menschliche Herz verändern. Die Verheißung des kommenden Retters ist daher nicht nur eine Erweiterung neben anderen, ja, so, aha, jetzt haben wir nochmal eine neue Verheißung neben vielen anderen, sondern dieser Retter wird maßgeblich die Erfüllung der Verheißungen aus dem 5. Mose 30 bewirken. Der Prophet Jesaja erweitert die Verheißung der Beschneidung des Herzens um noch weitere Elemente, das muss man auch wissen. Es geht um den zukünftigen ewigen Bund, den der Messias schließt. Aber es geht dann auch bei Jesaja viel um die Verheißung des Wiederaufbaus von Jerusalem auf dem Berg Zion. Und Jesaja macht dann deutlich, wisst ihr was? Es wird tatsächlich diese Stadt wieder aufgebaut werden nach dem Exil, aber hier geht es noch um mehr. Er spricht dann gar nicht nur von einer Stadt aus Stein, sondern Zion, ja, Jerusalem, wird zu einem Bild für die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Man merkt das richtig im Buch Jesaja. Ja, hier geht es um mehr. Hier geht es um ein Bild für die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Das ist dann am Ende das himmlische Jerusalem. Darüber hinaus spricht Jesaja von der Vergebung der Sünden und der Errettung der Heiden. Beides wird dann wiederum mit dem Messias verknüpft. Es wird durch ihn bewirkt und eben auch durch diese zukünftige Veränderung des Herzens. Gott wird die Schuld vergeben, weil sein Knecht das Gericht auf sich nimmt und die Schuld bezahlt. Nicht nur dem Volk Israel, sondern auch den Heiden wird durch den Messias wahre Erkenntnis über Gott geschenkt werden. Auch dazu sind ganz entscheidende Stellen bei Jesaja. Und damit sind wir mit Jesaja durch. Ich mache am Ende noch mal so eine Zusammenfassung, wo wir die alle nebeneinander stellen. Und wir kommen zu Jeremia. Ich wollte euch nur deutlich machen, ja, die Hauptaussage geht in Richtung das Wort Gottes, der Geist Gottes und der Messias, aber Jesaja hat noch mehr Elemente dann dazu. Kommen wir zu Jeremia, der zweite große Prophet. Die Botschaft Jeremias lässt sich in zwei Themenbereiche zusammenfassen. Einerseits geht es um die Sünden Israels und deren Folgen. Auch das ist ein Thema, was wir in unserer Gemeinde schon öfters hatten. Ja. Jeremia macht in seinem Buch, es ist schwer zu strukturieren, aber eins wird deutlich, dass Sünde immer mehr Sünde bewirkt. Darum ist immer Wiederholung, immer wieder, und das Volk will es einfach nicht begreifen. Sünde, Gericht, Sünde, Gericht, Sünde, Gericht. Sünde bewirkt immer mehr Sünde. Sünde verhindert Umkehr und Treue. Durch die Sünde haben sie ein unheilbares Herz. Ja? Dieser Vers werden wir dann nochmal lesen, Jeremia 17, Vers 9. Das menschliche Herz ist unheilbar und böse. Das Sünde bewirkt Gericht. Also die Sünde und ihre katastrophalen Folgen, das ist die Hauptbotschaft von Jeremia, so, sagen wir mal, der Teil 1 der Hauptbotschaft. Aber dann lesen wir auch von den herrlichen Folgen der Gnade. Ja. Zwischen diesen ganzen Gerichten, die verheißen wird, wird eine Hoffnungsspur gelegt. Immer wieder merken wir dann, ja, das wird nicht ganz durchgezogen, das Gericht. Es gibt eine Spur der Hoffnung, und diese Spur führt uns dann in den zentralen Abschnitt des Buches Jeremia. Das Zentrum dieses Buches, das sind die Kapitel 30 bis 33. Das ist das sogenannte Trostbuch Israels. Ja, Kapitel 30 bis 33. Und in diesem Abschnitt wird ganz deutlich Bezug genommen auf was? 5. Mose 30. Ja. Hier wird ein neuer Bund verheißen, in dem es um die zukünftige Errettung geht. Und auch dort wird wieder klar, die Errettung, die kommen wird, ist eine Frage des Herzens. Wir müssen uns vorstellen, das sind die letzten 40 Jahre vor dem Exil, wo Jeremia wirkte. Ganz Israel ist eigentlich schon eingenommen, am Ende nur noch Jerusalem übrig. Hier geht es wirklich um Existenzfragen. Ja, die Kinder, die jungen Leute, die Frauen, die Gefangenschaft, Hunger, Not, Pest, alles Mögliche. Und Jesaja sagt, das eigentliche Problem ist das Herz. Es geht um euer Inneres. Weil die Leute werden gesagt haben, Leute, komm, Jeremia, hau ab, wir haben ja andere Probleme. Nein, es geht ums Herz. Und was er verheißt, ist letztendlich die Veränderung des Herzens. Er fordert das Wort, das Volk auf, wie schon Mose übrigens. Mose hat im 5. Buch Mose, Kapitel 10, sagt, er steht auch schon, beschneidet die Vorhaut eurer Herzen. folgt Gott nach, glaubt an Gott, liebt Gott, beschneidet die Vorhaut eurer Herzen. Und genauso macht das Jeremia, beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann wegen der Bosheit eurer Herzen. Also es bleibt hier dabei, das Herz muss verändert werden. Aber auch, wir sehen, dass das Herz, der Mensch das Herz nicht verändern kann. Das Herz ist überaus trügerisch und bösartig. Luther hat übersetzt trügerisch und bösartig. Dieses Wort bösartig lässt sich eigentlich noch genauer übersetzen mit unheilbar. Wer kann es ergründen? Das Herz ist unheilbar. Wir sehen also wieder diese Spannung. Ja? Beschneidet die Pforte eurer Herzen und dann gleichzeitig, es ist unheilbar. Ihr könnt es nicht. Und die Lösung wiederum, die Veränderung des Herzens muss durch Gott geschehen. Und damit kommen wir jetzt eben zu diesem zentralen Buch, zu dem Trostbuch. Und dort der zentrale Abschnitt ist Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Lasst uns die jetzt nochmal zusammen lesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also Israel und Juda, gemeint ist das ganze Volk Gottes. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also der alte Bund, am Sinai geschlossen, in Moab erneuert. So ein Bund wird es jetzt nicht wieder sein. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Ja, erkenne, wir wissen, was das bedeutet. Ja. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So, erstens wird hier deutlich in dem Abschnitt, für die Bundeserneuerung ist die Vergebung der Sünden grundlegend, ja, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Zweitens, die Beschriftung des Herzens mit dem Gesetz Gottes ist der wesentliche Bestandteil der Bundeserneuerung, ja. Sie wird die Beziehung von Gott zu seinem Volk grundsätzlich verändern. Und drittens, das Ziel des neuen Bundes ist die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Sie werden mich erkennen. Ja, Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Veränderung des Herzens durch die Vergebung der Sünden. Das zweite ist Veränderung des Herzens durch das Wort Gottes. Und die Folgen werden sein Gotteserkenntnis und Bundesgemeinschaft. So, schauen wir uns das nacheinander an. Die Veränderung des Herzens durch das Wort Gottes. Das ist jetzt, Jeremia ist der Prophet über das Wort Gottes. Man kann eine ganze Theologie über die Wirkung des Wortes Gottes allein von dem Buch Jeremia ableiten. Ja, es ist wirklich eins der Hauptthemen, wie wirkt Gott durch sein Wort. Das Gesetz und das Wesen Gottes habe ich hier als Unterüberschrift. Im Gesetz offenbart uns Gott nicht einfach eine Reihe von Regeln, die über Gut und Böse, richtig und falsch bestimmen. Im Gesetz offenbart uns Gott sein heiliges, herrliches Wesen. Das Volk Israel sollte nach dem Gesetz leben, sodass die anderen Völker an ihm sehen konnten, wie herrlich Gott ist. Soweit so klar. Und damit Israel das Gesetz nicht vergaß und wirklich damit leben konnte, hat Gott selbst das Gesetz auf steinerne Tafeln gemeißelt. Das war ein Zeichen, hätte es ja auch Mose mündlich geben können oder auf eine Papyrusrolle oder wie auch immer. Er hat es in steinerne Tafeln gemeißelt, weil das ist sehr beständig. Das vergeht nicht, das haben sie beständig vor Augen. Mose sollte dann, es geht noch weiter, alle Worte des Gesetzes in ein Buch schreiben, wird ihm immer wieder gesagt im 5. Buch Mose. Das Volk sollte das Gesetz beim Einzug ins Verheißene Land auf Steine schreiben. Der König sollte sich eine Kopie des Gesetzes anfertigen. Das Volk sollte das Gesetz auf die Pfosten und Tore ihrer Häuser schreiben. Sie sollten sich auf Röllchen schreiben, an ihre Arme und an der Stirn und so weiter. Es sollte aufgeschrieben werden, ganz wichtig. Warum der Aufwand? Das Wort wurde aufgeschrieben, damit es beständig dem Volk vor Augen war. Damit sie ständig daran erinnert wurden. Damit ihr Leben beständig dadurch geprägt wurde. Klar, wenn du es immer vor Augen hast, wenn du es immer hörst, dann wird es auch dein Leben prägen. Leider hat es dennoch nicht funktioniert. Wir wissen das. Ja? Und wir kennen das von heute genauso. Wie viele Leute haben eine Bibel in den Schrank stehen? Alle. Das ist das weit verbreiteste Buch auf der Welt. Leben die Leute so? Nee. Ja? Damit kommen wir zu einer Fragestellung, das ist der nächste Unterpunkt, Gottes Wort und Gottes Macht. Das Wort Gottes hat Macht. Das Wort Gottes warnt vor dem Gericht und dieses Wort bewirkt gleichzeitig das Gericht. Das Wort Gottes verheißt Errettung und es bewirkt sie auch. Warum ist das so? Gottes Reden und Gottes Handeln ist ein und dasselbe. Und darum hat Gottes Wort Macht. So hat Gott die Welt geschaffen. Gott hat gesprochen, es werde Licht und da war Licht. Gottes Wort hat Macht, weil Gottes Wort und Gottes Handeln ein und dasselbe sind. Angesichts dieser Kraft des Wortes Gottes stellt sich allerdings die Frage, warum Jeremia dann seine Hörer mit seiner Verkündigung nicht überzeugen konnte. Er hat 40 Jahre lang Gottes Wort gepredigt und es ist vielleicht nur eine Handvoll Leute gefolgt, obwohl sich das Wort erfüllt hat. Die Leute wollten es nicht glauben, wenn Gottes Wort so mächtig ist. Warum hat es nichts bewirkt? Und diese Fragestellung, die spitzt Jeremia zu in der Auseinandersetzung zwischen Jeremia und dem falschen Propheten Hanania. Da wird uns dieses Dilemma der Hörer des Wortes Gottes vor Augen geführt. Ja, woher? Da gab es also zwei Propheten. Die haben beide aber was Unterschiedliches gesagt. Haben beide gesagt, ich rede im Auftrag des Herrn. Ja, woher sollten die Leute wissen, was jetzt richtig ist? Gott hat im 5. Buch Mose dazu ein Gebot gegeben und hat gesagt, es ist ganz einfach. Das Wort, was der Prophet verkündet und nicht eintrifft, dieser Prophet ist ein falscher Prophet. Auf dem dürft ihr nicht hören. Nun, das macht Sinn, aber das funktioniert schlecht, wenn er sagt, ja, mein Wort trifft erst in 40 Jahren ein. Wie soll man das prüfen? Da weiß man immer noch nicht, wer hat jetzt recht. Also die genannten Prüfkriterien, die Gott extra im 5. Buch Mose gegeben hat, die sind nicht ausreichend gewesen. Es wird dann immer wieder betont, dass beide Propheten, Jeremia und Hanania, vor den Augen und den Ohren des Volkes sowie der Priester ihre Zeichen zeigten und verkündeten. Ne? Augen und Ohren haben wir es wieder. Diese Augen und Ohren waren aber nicht in der Lage, das Wort Gottes zu erfassen. Sie konnten es nicht wirklich verstehen und deshalb auch nicht wissen, wer redet jetzt Gottes Wort. Stattdessen, was ist dann die Lösung gewesen? Was macht man dann? Und das Volk hört natürlich auf die Botschaft, die ihm am besten gefällt, oder? Das, was Jeremia verkündete, fand beim Volk kein Wohlgefallen. Es wird das Gericht kommen und am Ende hat er sogar gesagt, wer jetzt überläuft, wer jetzt rausgeht aus Jerusalem und zum Feind überläuft, der wird mit dem Leben davonkommen, alle anderen werden vernichtet werden. Das war natürlich eine Botschaft, die die Soldaten und der König überhaupt nicht wollten. Jetzt fordert der Prophet noch dieses Volk auf, überzulaufen. Der geht sogar zum König und sagt, lauf über. Ja? Schließlich wandte sich das Volk gegen Jeremia immer und immer wieder. Sogar seine eigene Familie wandte sich gegen ihn. Die wollten das nicht hören. Und diese Zusammenhänge, das, was Hanania gesagt hat, das klang allerdings super. Der hat gesagt, in 2 Jahren ist der ganze Spuk vorbei. Haltet durch.